Herzlich willkommen bei Tafelrunde, dem Podcast der Heidelberg School of Education. Das Bildungssystem ist für eine nachhaltige Veränderung unserer Gesellschaft ein wertvolles Werkzeug. Es bereitet die aufwachsenden Generationen auf eine sozial- und ökologieverträgliche Lebensführung vor. In dieser Podcast-Reihe diskutieren wir mit unseren Gästen über die Bedeutung von schulischer Ausbildung und Angebote für Lehrkräfte, damit nachhaltige Bildungsziele und damit soziale Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Was verstehen angehende Lehrkräfte unter Neutralität? Und welche Missverständnisse dazu kursieren unter den Lehramtsstudierenden? Wo grenzen Vorstellungen von Normalität Menschen aus? Und wie reflektieren Lehramtsstudierende und Lehrkräfte ihre Haltung zu queerer Bildung? Heute diskutieren Clemens Ketelhut und Matthias Heil von der Uni Heidelberg diese Themen und noch weitere Aspekte zur Neutralität von Lehrkräften.
Ja, ich begrüße für den Podcast, den wir heute hören, sozusagen Matthias Heil von der Politikwissenschaft von der Uni Heidelberg oder an der Uni Heidelberg, muss man ja sagen. Und es geht auch heute nochmal um Fragen, was Schule, soziale Nachhaltigkeit, Demokratiebildung und politische Bildung sozusagen zusammenhält oder vielleicht wie diese Dinge zusammenhängen. Und wir haben ja so ein bisschen auch nochmal den Fokus auf die Auseinandersetzung mit queeren Lebensweisen. Und ich freue mich, dass du da bist, Matthias.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Freut mich. Ihr habt ein interessantes Thema und einen schönen Podcast.
Vielleicht magst du kurz ein bisschen für die Leute, die jetzt zuhören, einfach kurz mal noch ein bisschen erzählen, warum du da bist und was dich so inhaltlich an dem Thema vielleicht auch beschäftigt.
Ah, ja, gerne. Also genau, ich bin in der politischen Theorie und promoviere eigentlich zum Thema Schule und Revolution. Was aber damit zusammenhängt und womit ich mich in der Vergangenheit mehr beschäftigt habe, sind quasi Fragen zur Rolle von LehrerInnen und der politischen Bedeutung von LehrerInnen, die in der Schule einnehmen und sozusagen was alles am Lehren politisch bedeutsam ist und auf welche Art und Weise, welche Bilder angehende LehrerInnen, also ich habe eine Umfrage unter Lehramtsstudierenden gemacht, darüber haben und so die Fragen dann, gerade im Bereich der politischen Bildung spielt die Frage nach Neutralität eine große Rolle im Zuge dieser von der AfD angestoßenen Debatte. Dann solche Fragen wie, naja, was ist denn Indoktrination, was ist Neutralität, was ist Erziehung und wie lässt es sich irgendwie sinnvoll davon abgrenzen, stehen dann irgendwo im Fokus meiner Arbeiten auch.
Das ist ein total spannendes Thema, ne? Weil gerade diese Vorstellung oder dieser Wunsch nach objektiver oder neutraler Erziehung ist ja ein sehr, sagen wir mal, breit diskutiertes und auch breit zu diskutierendes Feld. Kannst du kurz sagen, so was haben die Leute, mit denen du da dich studienmäßig befasst hast, was war da so die Haltung? Waren die sich ihrer Sache ganz sicher, dass sie später als angehende Lehrerinnen und Lehrer gut in der Schule damit umgehen können? Oder gab es da Verunsicherungen oder auch beides vielleicht?
Relativ klar eher Zweiteres. Also ich habe Studierende aller Fächer gefragt, weil meine Grundthese sozusagen ist, es geht nicht nur GemeinschaftskundelehrerInnen an, sondern die LehrerInnen aller Fächer. Und es hat sich doch gezeigt, dass sozusagen einerseits so ein gewisses, man merkt in den Antworten so ein bisschen, naja, so richtig drüber nachgedacht haben vielleicht manche noch nicht. Und vielleicht auch, weil es natürlich irgendwie in den Fachdidaktiken in Mathe, Physik, Biologie einfach nicht so eine Rolle spielt, obwohl ich natürlich argumentieren würde, gerade da ist es auch wichtig, sich damit auseinandergesetzt zu haben. Und dann stellte sich heraus, es gibt irgendwie so eine eher abstrakte Vorstellung von Neutralität, ist irgendwo ein Wert, der schützenswert ist und der begehrenswert ist in der Schule. Gleichzeitig auch so eine Grundhaltung, die ja zu begrüßen ist im Sinne von, naja, wir müssen die SchülerInnen schon irgendwo demokratisch erziehen und auch zu demokratischen Werten erziehen. Dann sind Begriffe wie Menschenrechte, die dann fallen, sozusagen, die schon irgendwo, also es gibt schon gewisse normative Leitbilder, die aber sozusagen, ich habe den Eindruck, es fällt da der Widerspruch nicht auf zwischen diesen normativen Leitbildern einerseits und Neutralität andererseits. Und diese Neutralitätsvorstellungen gehen dann leider noch so weit, dass Lehramtsstudierende denken, sie dürften zum Beispiel nicht auf Demonstrationen gehen. Das ist immer noch ein kleiner, aber beachtlicher Anteil, der denkt, sie dürften nicht außerhalb der Schulzeit auf Demonstrationen gehen, was natürlich nicht stimmt. Es gibt fast ein Drittel, das denkt, sie dürften nicht Parteien oder eine größere Zahl, die davon ausgeht, sie dürften nicht Parteimitglieder sein, was natürlich auch nicht stimmt. Es gibt dieses Zitat von, ich glaube, Otto von Graf von Lambsdorff, der sagt, Bundestag ist mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer. Und das deutet schon darauf hin, dass es natürlich möglich ist, LehrerInnen zu sein und in einer Partei zu sein. Und tatsächlich der Großteil, mehr als 60%, also knapp 2/3, denken, sie dürften im Unterricht nicht ihre Meinung sagen, ihre politische Meinung, was auch nicht stimmt. So, es gibt ja jetzt keine gesetzliche Vorgabe, die das verbietet. Es gibt natürlich gesetzliche Vorgaben sozusagen zur Form. Und natürlich ist vollkommen klar, dass damit keine Bevorzugung oder Benachteiligung von SchülerInnen einhergehen kann. Und das ist natürlich ein gewisser Balanceakt, aber so pauschal zu sagen, wir dürfen das nicht, halte ich für fatal und irgendwo als gefährliche Selbsteinschränkung.
Was ich an dem, was du gerade sagst, total spannend finde, ist ja die Idee, dass es so ein, also das Erste, was ich so verstanden habe, ist, ne, Neutralität ist offensichtlich etwas Domänenspezifisches. Also es gibt irgendwie Bereiche in der Schule, wo man irgendwie neutral ist, und dann gibt es aber irgendwie auch andere Bereiche, die, naja, wo man politische Willensbildung machen soll, möchte, muss, ne, oder wo es um Demokratie und um Werte geht, wo dann Neutralität schon wieder eine andere Frage ist. Ich weiß nicht, ob du es gefragt hast oder ob es rausgekommen ist, aber ist den Leuten, mit denen du da gearbeitet hast, auch klar, dass auch die scheinbare Neutralität eine politische Aussage ist?
Ja, das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Fragen dann. Ich glaube, es wurde nicht so klar aus den Antworten. Es ist natürlich schwer zu sagen, dadurch, dass eine quantitative Befragung ist. Ich hatte da zwar auch so Freitextantworten, deshalb ist es vielleicht ein bisschen gefährlich, zu viel rein zu interpretieren, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sozusagen Neutralität da als irgendwo selbst so hinterfragende politische Haltung wahrgenommen wurde. Ich glaube auch einfach, weil das im öffentlichen Diskurs ja nichts das ist, was passiert. Also selbst in dieser Debatte, die von der AfD dann leider angestoßen wurde, die dann irgendwie Websites hatten wie plattformneutraleschule.de und solche Sachen, wo sozusagen dann LehrerInnen gemeldet werden sollten. Ich glaube, die waren auch deshalb auf eine Art und Weise erfolgreich, weil dieses Neutralitätsding auch in breiteren Kreisen durchaus anschlussfähig ist. Also so, wenn man jetzt jemanden fragen würde, hey, sollen LehrerInnen irgendwie politisch neutral sein in der Schule, würde ich davon ausgehen, dass jetzt auch in der Gesamtbevölkerung die Leute sagen erstmal ja, weil Neutralität irgendwie so den Klang hat von Fairness und irgendwo ganz normal sozusagen, irgendwie nicht unparteiisch. Und genau das, was du sagst, ist natürlich, dass in einigen Feldern weder möglich noch wünschenswert ist und dass sozusagen auch die Vorstellung von Neutralität selbst oft auf so eine Art Verteidigung des Status quo rausläuft. Also es gibt ja natürlich auch gewisse Fragen, ja, was ist jetzt die neutrale Haltung zwischen Rassismus und antirassistischen Einstellungen? So, also ist neutral, so, naja, beide Seiten sind irgendwie gut, das kann es ja nicht sein. So. Und ich glaube, diese Probleme, ja, wären eigentlich wichtig, sie vertiefter in allen Bereichen der LehrerInnenbildung zu behandeln.
Ja, total. Ne? Also mir ist gerade noch eingefallen, dass meine gute Mutter, die ja schon also wirklich eine relativ rüstige Seniorin inzwischen ist, früher immer gesagt hat, also wenn sie sich bei der Wahl nicht entscheiden konnte, dass sie die FDP wählt, weil die FDP wäre ja so eine Art neutrale Partei, die immer so das Zünglein an der Waage wäre, ne? Was ja schon zeigt, dass Neutralität kein Stück wertfrei ist, ne? Sondern dass es eben eher so eine Idee wahrscheinlich ist, es gibt einen Diskurs, es gibt oder Diskurse oder Felder, die unterschiedliche scheinbar unvereinbare Pole von einem Diskurs zu vermitteln in der Lage wären, ne? Was nochmal eine andere Bedeutung ja auch wäre. Was mir jetzt so im nächsten Schritt, also was mir gerade nochmal eingefallen ist, ist, dass die AfD, die ja damals mit diesen komischen, das waren ja diese Meldeportale und dieses Zeug, was die da gemacht haben, die ja jetzt eine sehr nicht mehr wertfreie Definition von Normalität zum Wahlkampfslogan erhoben haben für die Bundestagswahl 2021, nämlich Deutschland aber normal. Und das finde ich auch ganz spannend, dass sie da jetzt so unter der Hand eigentlich so einen Change machen, ne? Also dass sie auf einmal weggehen von so einer Idee, es gibt irgendwie eine unhinterfragbar wertfreie und damit ja auch positiv verstandene Idee von, ja, Neutralität, Normalität. Ich glaube, das fällt schon an manchen Stellen ineinander. Und gleichzeitig gibt es aber als politisches Ziel eine sehr wertebehaftete Idee von Normalität. Worauf ich raus will, ist ein Stück weit auch die Frage, wenn wir jetzt über queere Bildung in der Schule sprechen, was ja auch ein sehr komplexes Feld ist. Komplex, weil es selten vorkommt. Komplex, weil es wenig, sagen wir mal, Wissen und Handlungsanleitungen oder auch vielleicht didaktische Anleitungen im normalen Lehramtsstudium dafür gibt, ist ja, dass auch da so eine Idee verbreitet wird, wenn ich in einer Schule mit Kindern, mit Jugendlichen darüber spreche, dass es außer dem heterosexuellen Kleinfamilien Zweigeschlechtermodell noch was anderes gibt, dann kann es mir ja passieren, dass mir Indoktrinierung vorgeworfen wird. Und du hast dich ja auch so ein bisschen mit antifeministischen Verschwörungstheorien beschäftigt. Was wäre da so dein Erklärungsmodell? Warum wird das als Indoktrinierung oder so verstanden?
Ja, es ist wahrscheinlich gar keine einfache Frage, aber ich glaube sozusagen, vielleicht bietet tatsächlich die AfD einen Schlüssel, zumindest irgendwie die Genese dieser Angst mit nachzuvollziehen. Weil gerade das, was du ansprichst, so ich glaube, es lässt sich da ein guter roter Faden finden in ihrer Politik, dass sie einerseits sozusagen bei den Demos für alle, die damals in Baden-Württemberg gegen die Einführung dieser neuen Leitperspektive beziehungsweise des neuen Bildungsplans, die eben auch diese Leitperspektive Bildung für Toleranz und Vielfalt hat, die sich auch auf geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung bezieht, gab es große Demos gegen, orientiert am französischen Vorbild, wo es die unter quasi gleichem Namen schon gab, wo heute populäre AfD-Größen schon mit dabei waren und die sozusagen sich damals schon vernetzt haben mit der damals ja noch jungen AfD oder im sozusagen im Entstehen begriffenen AfD, die sich dann sozusagen ja auch wiederfinden in dieser Plattform um neutrale Schulen. Also ich habe irgendwie meine Zuleiter so eine Grafik analysiert von der Website wie Zivile Koalition, so ein AfD-nahestehender Verein. Da gibt es dann die Grafik auf dieser Petitionswebsite, es steht ein Lehrer vor einer Tafel, die irgendwie in Regenbogenflagge gehalten ist. Da sind Hammer und Sichel drauf und steht irgendwie drunter Kulturmarxismus. Also so das volle Programm an Verschwörungstheorien, die einerseits sozusagen darauf zeigen, so das hat irgendwie eine Vorgeschichte in diesen antikommunistischen Verschwörungstheorien, würde ich sagen, die es schon lange gibt, die irgendwo schon in den 60ern in den USA vor allem so McCarthyismus, Red Scare-mäßig versucht haben zu sagen, ja, die Schule wird irgendwie von KommunistInnen unterwandert. Das gab es in Deutschland dann auch, die radikalen Erlasse und etc. Und da finden sich dann bestimmt auch Parallelen sozusagen in dieser, naja, so ein gewisses Geschlechterbild, wo dann sozusagen der Kommunismus auch die Geschlechterordnung irgendwie aufheben möchte und so dieses Bild der Indoktrination da irgendwie sich nahtlos anschließt. So, jetzt wollen eben die Kommunisten oder KommunistInnen unsere Kinder zu schwulen Kindern erziehen, was auch immer diese Schreckensbilder sind, die dann da an die Wand geworfen werden. Und das passt dann natürlich auch wieder zu diesem Deutschland aber normal Wahlkampf, in dem irgendwie vollkommen klar ist, naja, normal ist irgendwie eine Geschlechterordnung. Das, was dann in der Schule irgendwo als Heteronormativität sich auch wiederfindet, so in denen eben Mutter, Vater, Kind, so die, so ein Bild der Kernfamilie, was noch nie natürlich so existierte, in dieser Harmonie, die da vorgespiegelt wird und die natürlich eine Normalität ist, die ganz klar Lebensentwürfe ausschließt, ganz klar Menschen ausschließen soll auch. Es ist ja vollkommen klar als Absicht dahinter erkennbar. Und genau, aber natürlich an so eine bürgerliche Skepsis auch anschließt. Also da auf diesen Demos für alle waren jetzt nicht nur die harten AfDler, sondern eben auch so eine seltsame Mischung aus irgendwo evangelikalen, fundamentalistischen Christen etc., die da auch Angst hatten sozusagen, naja, was jetzt wird plötzlich unseren Kindern erzählt, es gibt auch Paare, in denen nicht nur Mann und Frau zusammen sind oder es gibt irgendwie auch Sex, der vor der Ehe stattfindet, was auch immer so dann die Ängste waren, die da mitfinden. Es ist eben so dann doch eine breitere Koalition sozusagen und ein Anschluss auch ins bürgerliche Spektrum. Also damals die FAZ war da auch mit dabei in dieser Panikmache vor irgendwie der Frühsexualisierung an Schulen und ist es natürlich bis heute. Wenn man irgendwie so denkt, sobald irgendwo ein Leitfaden zu sexueller Bildung irgendwo in der Kita veröffentlicht wird, dauert es ja 3 Tage, bis das in solchen Medien groß aufgegriffen und skandalisiert wird.
Ja, und das ist irgendwie, also ich bin gerade so hängen geblieben bei diesem Kulturmarxismus, ne, weil es ist ja ein totaler Trugschluss zu glauben, dass, sagen wir mal, so strukturkonservative linke politische Ideen irgendwie besonders viel mit geschlechtlicher Vielfalt zu tun hätten. Es ist ja eher das Gegenteil der Fall. Also die sind ja auch zeitgebunden entstanden, ne? Was ich aber glaube ich, also das jetzt nur so irgendwie, ich finde diese Kulturmarxismus-Sachen, ich finde die Bilder immer ganz lustig, ne? Und denke so, das ist cool, was man da schafft, zusammen zu basteln, was also an keiner Stelle einer näheren Prüfung standhalten würde. Wenn wir jetzt aber tatsächlich nochmal auf den Bildungsplan gucken und auf die Leute oder auf die Gruppierungen, die sich dagegen gewendet haben, das ist tatsächlich eine interessante ich würde fast sagen, es ist eine Rekonstituierung von Koalitionen, weil diese Koalitionen, die sich gegen damals in Baden-Württemberg und ja erfolgreich, das muss man ja vielleicht noch einmal sagen, wir haben ja auch eine Podcast-Folge, wo Ellen Sartingen darüber spricht, die ja so ein bisschen auch dezidiert dazu Leute befragt hat, wie geht es eigentlich in den Schulen? Ne? Ist diese das, was jetzt im Bildungsplan steht, wie kommt es eigentlich in den Schulen an? Also dieser Rest von der querliegenden Leitperspektive. Diese Koalitionen, die da neu aufgekommen sind, die ja inzwischen, da gab es jetzt gerade auch einen Taz-Artikel dazu über die globale neue Rechte, die gar nicht so neu sind, die aber das geschafft haben mit diesem Thema Gender, was auch immer das dann ist. Ne? Gender ist ja dann irgendwie alles, also Gender ist Sprache und es ist Wissenschaft und schwul und lesbisch und bi. Und also Gender ist irgendwie so ein Diskurskomplex geworden, der irgendwie ganz viel Unruhe und schreckliche Dinge verbreitet. Und diese Koalitionen, die wir da sehen, das sind ja die zum Beispiel sich auch schon beim Thema Reproduktionsrechte von Frauen, also bei den sogenannten Abtreibungsdebatten, auch gezeigt haben. Da gibt es auch sehr gute Literatur inzwischen dazu, die also zeigt, das sind ähnliche Gruppen. Und bemerkenswert ist ja für Baden-Württemberg, ich sage es jetzt sozusagen nochmal in einem ganzen Satz, dass diese Gruppierungen es geschafft haben, die Querlage sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aus dem Entwurf des Bildungsplans wieder rauszukriegen, unter einer grün-schwarzen Regierung. Also das finde ich schon phänomenal, ehrlich gesagt. Und die Frage, die man jetzt ja anschließen kann an das, was wir vorher gesprochen haben, wäre, was würde man denn vielleicht jemand, der in der Schule oder die in der Schule ist und sagt, ich bin jetzt so ein bisschen unsicher, ne? Also ich würde schon gerne zum Beispiel auch den queeren Kindern und Jugendlichen, den Schwulen, den Lesbischen, den transgeschlechtlichen Kindern, die hier sind in der Schule, ne, die ja auch Realität, also schulische Realität werden oder sind. Ich würde gerne irgendwie die auch mit in den Unterricht integrieren. Aber darf ich das überhaupt oder ist das nicht schon Überwältigung im Sinne des Beutelsbacher Konsenses oder so? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich würde natürlich relativ klar sagen, nein. Also es ist keine Überwältigung im Sinne des Beutelsbacher Konsens. Einerseits, weil natürlich ja so ein bisschen in dieser ganzen Angst, oder Angst ist vielleicht auch falsch, vielleicht das falsche Wort, weil ich glaube, es ist nicht nur Angst, sondern es ist auch gezielt geschürter Hass, der da irgendwo stattfand in diesen Demos, der sich jetzt nicht nur als Angst irgendwo kleinreden lassen kann, aber sozusagen die vermeintliche Sorge, die ja da rausspricht, ist irgendwie, die Kinder werden erzogen, schwul zu sein oder irgendwie lesbisch zu sein oder trans zu sein, was auch immer so. Wo ich natürlich einerseits sagen würde, so ist es natürlich quasi, also wir wissen, dass das Unsinn ist und dass das nicht passiert. So, also das muss man ja ganz klar sagen, so es ist, kein Kind wird dadurch schwul, trans, cis, hetero, dadurch, dass da vorne irgendwie eine Lehrerin steht und sagt, es gibt auch schwule Menschen. Man kann dadurch aber, glaube ich, wichtige Signale senden an SchülerInnen, sozusagen einfach irgendwie so verwässert diese Linie auch ist, natürlich dieses Bild von Toleranz und Vielfalt, glaube ich, für die Schule schon ein wichtiges ist, weil es natürlich gerade in der Schule die Phase ist, wo viele Jugendliche ihr Coming-out haben, wo sie vielleicht dankbar dafür sind, wenn sie wissen, irgendwo ist es meinen LehrerInnen bewusst, dass es das gibt. Und es kommt auch irgendwie vor, dass es das gibt. Also da wären wir wieder bei diesem Begriff der Normalität. So, was ist denn in der Schule dann normal? Das heißt, es muss ja jetzt gar nicht immer unbedingt heißen, ich mache jetzt eine explizite Sitzung in Gemeinschaftskunde zur Frage irgendwie Ehe für alle, sondern es kann auch heißen, naja, ich mache in meinem Beispiel zum Thema Bundestagswahl auch mal, naja, Thomas und sein Mann gehen wählen und wählen, was auch immer. Also das ist ja irgendwo einfach ein Zeichen setzen. Und ich würde sagen, genau um nochmal auf diese Frage nach Indoktrination, Überwältigung zu kommen, so, naja, warum? Also wer wird da wie überwältigt, wäre jetzt meine Frage. So, wenn natürlich irgendwie so dieses Schreckensbild entstünde, naja, jetzt dürfen irgendwie die Armen Cis-Hetero-Schüler werden da irgendwie diskriminiert, aber das ist ja nicht das, was in der Praxis im Unterricht passiert, im Gegenteil. So. Und stattdessen ist ja so die Frage, naja, ich glaube, man muss natürlich irgendwie damit umgehen, dass man da auch womöglich SchülerInnen sitzen hat, die da homophobe, homofeindliche Aussagen treffen oder transfeindliche. So. Und das sozusagen, man muss das reflektiert machen. Ich glaube, es reicht nicht, sich sozusagen einfach mal zu sagen, ja, heute spreche ich darüber und das dann anzusprechen. Und ich glaube, es gibt da zum Glück ja irgendwie Menschen, die sich mit auseinandersetzen und da kluge Konzepte entwickelt haben. Und es gibt auch im Zuge dieser Bildungsplanreform ja tatsächlich Neuerungen, die mir irgendwie dabei helfen können. Aber genau, die Frage so Überwältigung, frage ich also so, wer wird da wie überwältigt? So, was wäre am Ende Überwältigung? Ich glaube generell, bin ich da immer ein bisschen skeptisch bei diesem Überwältigungsding, dann zu sagen, die Alternative ist Neutralität. Und ich will sagen, ja, wir müssen irgendwo sicherstellen, dass natürlich trotzdem SchülerInnen Möglichkeiten haben, sozusagen, ich sag mal, sich zu wehren in bestimmten Situationen. Also auch sozusagen, wenn ich irgendwie jetzt sage, ach, meine Meinung, meine politische Meinung zum Thema XY ist das, dann muss klar sein, SchülerInnen müssen mir widersprechen können, ohne dass da irgendwo Nachteile für sie warten. Würde ich auch sagen, das hat seine Grenzen, ganz klar jetzt in dem Bereich, zum Beispiel da, wo irgendwo die Grenze zu homofeindlichen Äußerungen überschritten ist, würde ich sagen, das müssen LehrerInnen und dürfen nicht LehrerInnen nicht tolerieren, einfach weil das einen klaren Schaden mit sich bringen kann und klar diskriminierend ist und es irgendwo klare Grenzen geben muss im Klassenraum, wo ich mich auch gut auf sozusagen das Grundgesetz berufen kann, dann wieder und irgendwo sagen kann, naja, ich habe da drauf einen Eid geschworen als LehrerIn in der Regel. Und das bedeutet jetzt hier, dass ich bestimmte Sachen nicht toleriere. Aber natürlich sind das pädagogische Entscheidungen jeweils, die sich, glaube ich, nicht so pauschal beantworten lassen.
Ich glaube, was man daraus irgendwie auch, oder wenn man das weiterdenkt, ne, dann ist es ja so, dass die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebensformen und mit unterschiedlichen Begehrensformen, mit unterschiedlichen emotionalen Geschichten, ja, was ist, was zum einen natürlich quasi für die Leute, die das gerade selber betrifft, irgendwie wichtig ist, aber es hat ja auch einen positiven Effekt auf, glaube ich, grundsätzlich erstmal alle, die in so einer Schule unterwegs sind, weil also eine der großen Studien oder eine der ersten großen Studien zum Coming Out von Claudia Krell und Kerstin Oldenmeier, die ist vor 6 Jahren schon rausgekommen, im Deutschen Jugendinstitut, da kann man auch lernen, dass geschlechtsuntypisches Verhalten, das ja weder auf eine geschlechtliche Identität oder auf eine sexuelle Orientierung verweist, also auf gut Deutsch, wenn ein kleiner Junge sozusagen keinen Bock hat zu kämpfen und den Ritter zu spielen, sondern wenn der lieber einen Rock tragen will, vielleicht ist er auch ein Ritter im Rock, also auch das soll es geben, ne? Aber wenn der quasi sich so ein bisschen nicht so typisch männlich verhält, dann zieht das ganz starke so Disziplinierungen, also so soziale Disziplinierungen nach sich. Also dass Lehrkräfte damit oft noch schlechter umgehen können, als wenn sie jetzt quasi so ein offen lesbisches Mädchen, auch das scheint in Schule schwierig zu sein, aber wenn Leute sich so geschlechtsatypisch, sage ich mal, verhalten, das scheint also eine große Herausforderung zu sein und da braucht Schule, glaube ich, auch echt noch ein bisschen, bis sie sozusagen diesen Schritt gehen kann und zu sagen, ja, das ist total okay, ne? Und ich brauche auch nicht die vielbeschworenen 4 starken Jungs, die mir jetzt die Matte in der Sporthalle rumtragen oder irgendein Mädchen, was mir mal eben hilft, was aufzukleben, sondern das sind Dinge, die, also da profitieren sozusagen unterschiedliche Menschen. Ich würde gerne aber noch an einem anderen Punkt ansetzen und zwar, wenn wir jetzt so sagen, okay, es kann homophobe Äußerungen geben in der Situation, wo ich selber im Unterricht thematisiere, zum Beispiel Klaus und Peter heiraten oder Lieselotte und Annemarie sind ein Paar oder sowas. Dann kann man ja mal noch auf die andere Seite von Schule gucken, auf die, die nicht durch Unterricht gestaltet ist, also den Pausenhof, den Gang, die Zeit vor und nach den Unterrichtsstunden. Und da kann man ja relativ gut sehen, dass also Homophobie oder homofeindliche Aussagen vor allem, also das übliche, das ist schwul, du Schwuchtel, ausgesprochen impertinent und häufig auftreten. Also das heißt, Schule muss ja so und so eigentlich darauf reagieren. Im Moment ist es so, dass je nach Studien, die man liest, so 30% der befragten Leute sagen, ja, dann die Lehrkräfte lachen auch mal mit bei einem schwulenfeindlichen Witz oder so, ne? Was ja auch eigentlich darauf verweist, dass das Thema noch nicht so angekommen ist. Vielleicht so abschließend, weil wir wollen ja auch die halbe Stunde einigermaßen einhalten. Du hast ja selber, wenn ich das richtig sehe, Lehramt studiert, oder? Genau, das heißt, du bist jetzt mein Erfahrungsexperte. Ich habe es ja nicht gemacht, ich habe nur in Lehramtsstudiengängen unterrichtet sozusagen. Was bräuchten wir denn in einem durchschnittlichen deutschen Lehramtsstudium, um so ein bisschen diese Spannungsfeld, über was wir jetzt gesprochen haben, also was ist Neutralität und wie geht queere Bildung und so, was bräuchten wir da? Was würdest du deinen zukünftigen oder deinen Kolleginnen an den Hochschulen jetzt eher gerne mit auf den Weg geben?
Ja, wahrscheinlich viel, aber ich glaube sozusagen, einerseits sozusagen wäre mir immer wichtig zu sagen, ja, ich glaube, Lehramtsstudierende aller Fächer brauchen ein gewisses sozialwissenschaftliches Grundwissen. So, und ich glaube, das gibt es in, also Sozialwissenschaften hier sehr breit gefasst, würde ich sozusagen dem zugestehen. Das gibt es in anderen Bundesländern schon, also in Hessen besuchen Lehramtsstudierende Vorlesungen in Soziologie oder Politikwissenschaft, wäre hier, glaube ich, auch wünschenswert sozusagen. Und dann damit zusammenhängend auch eine Klärung sozusagen von Fragen, einfach sozusagen dieser rechtlichen Fragen. Also zum Beispiel einfach irgendwie, ich finde es erschreckend wirklich, dass da LehrerInnen sind, die denken, sie dürfen nicht auf Demos gehen. So, das ist ja wirklich eine Politisierung, die weit über die Schule hinausgeht, aber natürlich auch ganz klar in die Schule reinwirkt, dass man denkt, ja, mit welchem Bild stehen die da vor der Klasse und mit welche Vorbildfunktion kann man einnehmen für sozusagen Bildung zur Mündigkeit, wenn man mit so einer Vorstellung da in der Schule landet. Also einmal ganz klar irgendwie so diese die rechtliche Lage schon klären, würde, glaube ich, schon viel helfen. Und dann zum Beispiel auch sagen, also okay, es gibt überhaupt nichts, was euch davon hindert, in der Schule klar Position zu beziehen, zum Beispiel gegen homofeindliche Äußerungen, gegen rechtsextreme Äußerungen im Klassenzimmer. So, das ist von euch, ist sozusagen, das lässt, kann man auch von euch erwarten, wenn ihr in der Klasse steht, würde ich sozusagen auch noch weitergehen, als sozusagen nur, das ist legal, sondern das ist in manchen Situationen auch wirklich zu erwarten. Und ich glaube dann, in Bezug auf die Frage so, sozusagen Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Umgang mit geschlechtlicher, sexueller Vielfalt in der Schule. Auch einerseits vielleicht Wissen, obwohl ich da fast sagen würde, das Wissen ist in manchen Fällen vielleicht gar nicht unbedingt das Problem, sondern dann sozusagen natürlich einerseits sozusagen Freiräume in der Schule, das wäre sozusagen, geht schon weiter über das Lehramtsstudium heraus, dass da auch irgendwie AnsprechpartnerInnen geben muss. Und dann irgendwie sozusagen, ja, ich glaube, da irgendwie den pädagogischen Umgang mit Schulen. Ich hatte da zum Glück irgendwie aber außerhalb der Uni ein gutes Seminar zu damals. Also ich bin ja auch sozusagen kein Experte dafür, aber hatte irgendwie das Glück, da ein Seminar in NRW, wo es zum Beispiel schon deutlich mehr stärker solche LGBT-Jugendzentren gibt, die dann auch an die Schulen gehen und die auch LehrerInnen-Fortbildung machen. Und sozusagen, ich glaube, es gibt ja Expertise, man muss sie sich nur holen. Also ich gibt ja auch in der Uni Leute, die dazu forschen und so. Man muss das nur eben auch sozusagen breiter einbinden. Und ich würde sagen, so viel Kritik man an diesen Leitperspektiven üben kann, ist sie da, glaube ich, sozusagen kann sie uns auch bestärken, diese Leitperspektivbildung für Toleranz und Vielfalt, um zu sagen, ja, es ist eben verpflichtend. So LehrerInnen müssen das können. Und dann muss es auch im Lehramtsstudium vorkommen werden. Also genauso wie mit Demokratiebildung. So ist eine verpflichtende Leitperspektive, das heißt ein Leitfaden, aber ist für alle Fächer verpflichtend. Das heißt, wir können auch fordern, dass LehrerInnen da im Studium und im Referendariat als zweiten Teil der LehrerInnenausbildung darauf vorbereitet werden.
Ja, das ist ein großes Paket, was du aufgeschnürt hast. Und ich würde dir noch was anderes gerne mit reinlegen. Ich glaube, ich würde den Punkt stark machen, dass Lehramtsstudiengänge ganz starke gesellschaftstheoretische Fundierungen brauchen. Also vielleicht noch ein bisschen mehr als nur ein oder zwei Veranstaltungen. Das gibt es in Baden-Württemberg ja durchaus auch schon, auf dem Kontext von Inklusion, je nachdem, wo man studiert. Und was mir, glaube ich, schon lange irgendwie klarer wird, ist, dass sowohl Lehrende als auch, also Lehrende in den Hochschulen, aber dann auch die angehenden Lehrkräfte in den Schulen, glaube ich, ein Verständnis dafür entwickeln müssen, dass Schule ein gesellschaftlicher Ort ist. Das ist für uns alle immer, wenn wir so im wissenschaftlichen Kontext sprechen, sehr klar, weil wir ja dann, also wir Sozialwissenschaftlichen zumindest, ne, wir haben ja mal Bourdieu gelesen und ja, da vererbt sich irgendwas und hin und her, aber oft wird Schule ja immer noch als so eine neutrale oder pädagogische Provinz, also diese alte Rousseau-Geschichte kommt dann wieder, ne? Irgendwie Schule ist so ein gesellschaftlich externer Ort, an dem dann irgendwie ganz toll die Kinder sich entwickeln und dann die Gesellschaft irgendwie bereichern, wenn sie in die Gesellschaft zurückgehen. Und das ist ja natürlich totaler Käse. Also Schule ist ja absolut vergesellschaftet und eine Institution, die auch vergesellschaftend wirkt, ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man sich so mit der Frage beschäftigt, was für ein Bild von Menschen vermitteln wir als Lehrkräfte, vermitteln Lehrkräfte eigentlich dadurch, dass sie zum Beispiel auch etwas nicht tun oder dass sie etwas nicht sagen. Ja. Matthias, es war mir eine große Freude, mit dir darüber zu sprechen und wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden neue Themen finden und uns da reinarbeiten. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich verweise gerne nochmal auf alle anderen tollen Folgen unseres spannenden Podcasts, wo einiges von dem, was wir jetzt besprochen haben, auch nochmal in die Tiefe sozusagen geht. Und ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es sehr anregend. Und genau, es gibt, glaube ich, noch vieles, was wir nicht gesagt haben. Aber das freut mich, dass ihr dann noch andere Podcasts hast, auf die ich mich auch freue zu hören.
Ja, sehr gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Folge von Tafelrunde, einem Angebot der Heidelberg School of Education. Die HSE ist das hochschulübergreifende Zentrum für Lehrkräfteausbildung von Universität Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Weitere Angebote für Lehramtsstudierende, Lehrkräfte und junge Menschen mit dem Berufsziel Lehrkraft sowie Lehrkräfteausbildende finden Sie auf hse-heidelberg.de. Die HSE wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.